Grüß Gott, mein Name ist Kling. Wir sind jetzt wieder mal auf Sendung nach langer Zeit. Ich bin Seniorenvertreter der Landeshauptstadt München und wir haben heute ein besonderes Thema. Und zwar, ich war beim Mitarbeiterrat der Landeshauptstadt München am 7.7. Bei der Gelegenheit war von der Mietergemeinschaft am Leopold Park waren welche anwesend und die haben ihre Probleme uns vorgestellt. Ich bin zwar nicht beim Mitarbeirat, aber bin immer wieder mal bei ihren Sitzungen dabei. Ich habe heute einen Uwe Michael Kunschhahn da, der wohnt in der Anlage und der wird uns jetzt ein bisschen berichten von der Historie und von dem Ganzen her, wie es in der Mietergemeinschaft am Leopold Park zugeht. Es ist eine Katastrophe, weil scheinbar ist die Anlage verkauft worden oder wird verkauft.
Also wir wissen nicht genau, in welchem Zustand wir sind. Einfach deshalb, weil wir nur bisher über einen Brief von unserem Oberbürgermeister Herrn Reiter informiert wurden, dass das Gebäude oder der Gebäudekomplex verkauft wurde, so heißt es da. Das stimmt nicht, denn der Verkauf ist noch nicht abgeschlossen. Aber wir haben weder eine Information von den Vorbesitzern noch von den neuen Käufern. Nur durch unsere eigene Recherche wissen wir inzwischen, dass das stattfindet und auch wer der Käufer ist.
Ihr wisst also jetzt schon, wer der Käufer ist.
Ja.
Aber die Landeshauptstadt München weiß noch nicht, wer der Käufer ist.
Die wissen das sicherlich, weil in dem Schreiben von Herrn Reiter stand, dass wegen des Vorkaufsrechts die Stadt immer über den Notar informiert werden muss und in diesem Fall das auch geschehen ist, dass die Auer Holding dieses Gebäude oder diesen Gebäudekomplex, das ist ja ein größerer Komplex, gekauft hat. Wie gesagt, so steht es in dem Schreiben, aber es ist noch nicht abgeschlossen.
Also es ist also notariell noch und grundbuchmäßig noch nicht vollzogen.
Wahrscheinlich nicht. Wir haben natürlich versucht, da reinzukommen und so weiter, aber das dauert natürlich alles seine Zeit über den Mieterverein. Mhm.
Gibt es bei der Holding einen Ansprechpartner für euch oder gibt es da noch gar nichts?
Es gibt noch gar nichts. Es ist sicherlich auch zu früh. Ich will jetzt der Firma Auer gar nichts unterstellen, sondern es ist sicherlich zu früh zu sagen, was haben die vor oder so etwas. Das ist alles unklar. Nur die Situation ist ja, wenn ein Gebäude hier in München verkauft wird, dann wissen die Menschen, was das für sie bedeutet. Ja. Und unser Komplex ist ja ein unter hohem Denkmalschutz stehendes Areal. Das ist nicht nur dieses Gebäude, sondern da gehört die St. Sebastianskirche dazu. Dazu gehört ein weiteres Ensemble, die alle von dem hier für München sehr wichtigen und engagierten Architekten Otto Orlando Kurz in den 20er Jahren, also unser Haus war das letzte Haus, was er gebaut hat, das war 1929 und war sein Aushängeschild eigentlich, wie er sich den Baustil der neuen Sachlichkeit in München vorgestellt hat.
Also eine sehr hochwertige Angelegenheit.
Eine sehr hochwertige Angelegenheit, die in großer Gefahr steht, weil einfach das Denkmalschutzamt ja nicht sieht, was passiert mit einem Gebäude. Von außen sieht das immer noch aus, wie es aussieht. Aber die Schwierigkeit ist ja, sozusagen zu zeigen, was en Detail an diesem, nicht nur an dem Ensemble selbst, sondern auch für jede Wohnung. Wir haben wunderbare alte Kassettenfenster, die einfach einen architektonischen Wert darstellen. Wenn das alles verschwinden würde, dann wäre das ein Trauerspiel, denn dieses Gebäude ist so spannend gebaut. Sie müssen sich vorstellen, dieses Gebäude oder der Otto Orlando Kurz hat einen ganz klaren Baustil gehabt. Alle Wohnräume waren für heutige Verhältnisse unverständlich, aber damals gab es nicht diesen Verkehr, den wir an der Schleißheimer Karl-Theodor-Straße haben. Alle Wohnungen waren sozusagen mit den Wohnräumen zur Straße hingebaut und mit den Diensträumen, sozusagen, also Küche, Bad und so weiter, nach hinten raus geräumt. Es gibt ein paar Wohnungen, die ineinander verschachtelt sind, wo das anders ist. Aber im großen Stile war das immer bei ihm das Grundprinzip. Und auch sowas, das würde nicht auffallen. Es gibt eine Wohnung in unserem Ensemble, die der Vorbesitzer schon umgeschachtelt hat, sozusagen einfach umgebaut hat. Das geht aber nicht mit dem Denkmalschutz. Nur das Denkmalschutz kriegt es gar nicht mit, weil es sagt, wir wissen das nicht und so weiter. Das heißt also, es gibt keine Öffentlichkeit dafür.
Das ist natürlich für euch ein Scheiß, weil ihr seid ein Mieter und wenn da irgendwas passiert, was den Denkmalschutz nicht entspricht, dann geht es an die Behörde und schaut, dass da einer kommt. Die müssen tätig werden.
Das ist für mich genau das Entscheidende. Oder für mich, ich spreche jetzt für die
Mietergemeinschaft. Ja.
Aber das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt noch etwas anderes hinzu, was mindestens genauso wichtig ist. Erstens, in diesem Gebäude leben Menschen teilweise über 45 Jahre. Ich selber mit meiner Frau wohne 21 Jahre, auch das eine lange Zeit. Es gibt sozusagen viele Leute, die ihr Leben dort verbracht haben, die jetzt Rentner sind und natürlich einfach dieses Gebäude als ihr Zuhause haben. Es gibt aber, und das macht dieses Gebäude-Ensemble auch so wichtig für die Kultur von einer Gesellschaft, dass wir haben junge Leute drin mit Kindern, sehr viele. Wir haben eben die Älteren, wir haben Künstler drin, wir haben ganz normale arbeitende Menschen. Das heißt, die Vielfalt, die dieses Gebäude an Bürgern in einem Ensemble mit einem wunderschönen Innengarten hat, das macht es aus. Und das ist ja eigentlich die Zielsetzung, die die Stadt immer gesagt, sozusagen der Erhalt dieser Gemeinschaft. Wenn wir aber in die Situation kommen, ich will der Auer Holding gar nichts unterstellen, das weiß ich nicht, aber wir müssen ja damit rechnen, wenn jemand ein Gebäude kauft, dann macht er das aus ökonomischen Gründen.
Ja.
Und infolgedessen geht die Miete nach oben. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Indexmiete und Sie zahlen alle 3 Jahre, das ist jetzt einfach 15%.
Oder im so, Jahr 5.
Ja, egal. Das machen Sie zweimal vielleicht mit, ja. Dann können Sie die Wohnung nicht mehr finanzieren. Und das geht 3/4 der Menschen so. Und das kann doch nicht sein, dass in München, einer Stadt mit einem sozialen Gefüge, ein Zuhause für eine Gesellschaft, die Münchner Gesellschaft auch
prägt. Abbildet. Prägt. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Wie viele Wohnungen sind es und wie viele Leute wohnen in dem Gebäuden?
Also es sind insgesamt 92 Wohnungen. 6 Wohnungen sind unbewohnt im Moment.
Wieso dies?
Rechnen Sie mal, es sind viele Wohnungen mit Kindern und so weiter. Also 92 mal 2 gerechnet wären schon über 180. Also über 200 Menschen auf jeden Fall. Ja. Nicht? Also deutlich mehr.
Jetzt nur eine Frage zu dem Leerstand. Sie haben gesagt, es stehen 6 Wohnungen leer. Das dürfen die Münchner gar nicht sein. Wie lange stehen die schon leer?
Also wir wissen von einer sehr großen Wohnung, es gibt ja verschiedene Größen, ja. Einer sehr großen Wohnung, die steht schon mehrere Jahre leer.
Ja, das, da ja. Passiert nichts.
Die ist renoviert oder saniert, das wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall, diese Wohnung steht seit Jahren leer.
Noch vom Vorbesitzer?
Ja, ja. Ja,
wir waren der Vorbesitzer. Ich habe gehört, der war sehr sozial.
Der Vorbesitzer war die Firma Wilhelm Erl.
Mhm. Bekannte Münchner
ja.
Firma.
Ja, klar. Ja. Ich muss auch sagen, gerechterweise, wir haben uns in der Zeit von dem Wilhelm Erl sehr wohlgefühlt in dem Ensemble. Das war eine Vermieterfirma, die fair mit ihren Mietern umgegangen ist, die nicht das Letzte aus dem Gebäude rausgepresst hat, ganz im Gegenteil.
Aus den Mietern herausgepresst.
Ja, ja. Also das heißt, wir waren es auf angenehme Weise gewohnt, dass eben auch Dinge möglich gemacht wurden. Es gab bei uns Studentenwohngemeinschaften. Es gab Leute, die untervermieten konnten, wenn sie zum Beispiel getrennt waren und die Wohnung zu groß war. Also da war eine große Offenheit da. Aber natürlich, jetzt haben wir wissen ja gar nicht, was der Grund ist, warum die Firma Erl, der Wilhelm Erl ist ja seit Jahren tot, aber warum die Firma Erl das Gebäude jetzt verkauft. Aber wir möchten einfach nochmal deutlich machen.
Eine stabile Wohnlage haben.
Ja, aber
ja, und warum hat die Stadt München das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt?
Nein,
die Summe zu hoch? Oder?
Nein, das Vorkaufsrecht kann die Stadt im Moment nicht anwenden.
Ist klar, im Moment, aber sie könnte es trotzdem anwenden. Gerade so, wie Sie jetzt das geschildert haben, ist das ja ein Objekt, das wo die ganze Stadt, das ganze Viertel prägt.
Das ist eben das, was ich versuche auch herauszutragen oder was wir versuchen herauszutragen in die politische Öffentlichkeit auch, dass dieses hier so ein Ensemble ist, in dem nicht nur das Architektonische, aber auch das Architektonische, das Denkmalschutzhafte, aber vor allen Dingen auch die Gemeinschaft der Menschen in einer solchen Weise, wie wir das, wie man das früher kannte, da wohnte alles dieser und jener zusammen, da wohnten alte Leute, junge Leute. Und das geht ja in München immer mehr verloren. Die Gesellschaft wird ja immer weiter nach außen gedreht. Stellen Sie sich einfach vor, wenn unsere Mieter, so der Großteil unserer Mieter in dem Ensemble, irgendwann diese Mieten nicht mehr bereit ist zu zahlen
nicht mehr zahlen kann.
Ich will es ganz offen lassen.
Ja, ja,
nicht?
Ja.
Also, aber was machen wir denn dann? Wir haben gute Mieten bisher gehabt, weil die Firma Erl sehr fair war. Mhm. So, und jetzt gehen wir aber auf einen Markt, der über Jahre immer weiter sowieso ins Wahnsinnige gestiegen ist, wo es Mietpreise, Quadratmeterpreise von 18 bis 20 Euro gibt und so weiter. Wer bitte von diesen Menschen in unserer Anlage soll das bezahlen? Es gibt sicherlich 4, 5 Parteien, die das können, aber die Mehrheit von diesen 92 Wohnungen, also rechnen wir mal die 6 ab, dann sind wir bei 86 Familien. So, jetzt rechnen wir die anderen an. Das heißt also, mindestens 75 Familien sind im Moment allein durch die Tatsache des Verkaufes sind gefährdet, ihr Leben zu verlieren.
Ihre Existenz.
Ja,
jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn irgendjemand sich bei uns in das Gespräch einbinden will, die Telefonnummer ist 4895-2305. Ich wiederhole, 4895-2305. Sie können hier anrufen und dann binden wir Sie in das Gespräch mit ein. Ich habe Sie jetzt leider unterbrochen.
Nein, das ist ja wichtig. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass in der Stadt München ein Bewusstsein entsteht. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, das ist zwar eine Illusion, aber ich plädiere da doch an diese Firma Auer Holding, von der wir nichts wissen. Oder ich hier zumindest nichts weiß. Aber ich plädiere an diese Immobilienfirmen, dass man nicht nur einfach die Rendite sieht, sondern hier leben Menschen in dieser Stadt. Die lieben diese Stadt. Ich selber, um es ganz persönlich zu machen, ich bin Schriftsteller und Übersetzer. Ich müsste, wenn ich hier keine andere vergleichbare Wohnung bekomme, dann muss ich in eine völlig andere Gegend ziehen. Das ist schon schwer genug, weil ich meine...
Sie müssen Ihr Geschäft verändern, weil Sie aus München raus müssen.
Ja, ja.
Und es gibt keine Chance.
Nein.
Hier
kann ich nicht weiter leben, wenn die Miete einfach steigt. Das ist doch aber ein Trauerspiel, dass Menschen, die hier, wie ich mit meiner Frau, über 20 Jahre wohne. Also das heißt, wir unseren Lebensraum ja auch hier angesiedelt haben. Wenn andere Menschen 30 Jahre oder 15 Jahre, all diese Leute gehen ja der Stadt verloren. Das kann es doch nicht sein und das kann es auch nicht für eine Immobilienfirma sein, dass sie die Stadt zerstört. Diese Stadt lebt doch von den Menschen und nicht von Immobilienfirmen.
Das ist in der Zwischenzeit leider so, dass die Stadt München, ich sage jetzt nicht mehr Stadt München, sondern ich sage da in der Zwischenzeit der Konzern, da wird alles gemacht, dass die Gewerbesteuer steigt, aber dass die Leute, die Gewerbesteuer praktisch erarbeiten, dass die kein Vorkommen mehr haben.
Aber das ist die Aufgabe einer Stadt, eine Gesellschaft zu erhalten. Und ich meine, München war bekannt für dieses Gemisch aus allen möglichen Menschen, aus Altmünchnern, Zugezogenen, aus Studenten, aus Akademikern, aus Arbeitern. Was macht bitte eine Krankenschwester oder ein U-Bahn-Fahrer, der muss von weit her anreisen, um hier arbeiten zu können? Was ist denn das für eine Stadt, in der so etwas zulässig ist?
Sie haben es jetzt genau auf den Punkt getroffen. Wenn man Krankenschwestern nimmt, Kindergärtnerinnen, Pfleger, alle die Berufe, die wo für die Struktur wichtig ist, die kriegen keinen Wohnraum mehr. Und die Stadt versucht krampfhaft, dass sie einen billigen Wohnraum schafft. Aber was ist ein billiger Wohnraum? Das sind 10 Euro für einen Quadratmeter, sind in den Augen von denen billig.
Ja.
Das ist aber nicht der Fall, sondern wenn man sich überlegt, die kommen mit Gehältern von vielleicht nicht einmal 2000 Euro und dann müssen sie 10 Euro für einen Quadratmeter zahlen. Wo soll ich das hinführen? Ich bin auch noch Gewerkschaftler. Ja. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Wenn heute, ich höre das immer wieder, auch bevor wir jetzt selber Betroffene waren, ich habe das immer mit Schaudern gehört in Nachrichtensendungen im Fernsehen, dass Menschen die Hälfte ihres Gehaltes ausgeben für eine Wohnung. Was sind wir für eine Gesellschaft, die das zulässt? Wohnraum gehört laut Grundgesetz zu den elementaren Dingen, die jedem Menschen zustehen. Aber es kümmert sich niemand darum. Und ich wäre sehr interessiert daran, mit unserem Oberbürgermeister mal ein wirkliches Gespräch zu führen darüber, wie will denn eine Stadt wie München in 20 Jahren aussehen?
Ja, das ist genau der Punkt, wenn man sich überlegt, die Landeshauptstadt mit ihren eigenen Wohnungen, da sind viele dabei, die sind, muss man sagen, günstig. Mhm. Aber der Zustand ist auch ein bisschen anders, da ist am Freimarkt, also nicht ganz so gut.
Ja.
Aber da werden auch Preise verlangt, die sind im Grunde genommen für den arbeitenden Teil der Bevölkerung teilweise, wir haben es ja angesprochen, utopisch.
Ja. Ja. Es kann nicht
wo
sein.
Wo ist die Aufsichtspflicht der Stadtgremien?
Vor allen Dingen, wenn wir jetzt, Sie müssen ja immer auch in die Zukunft sehen, wenn wir jetzt sagen, viele Menschen zahlen die Hälfte ihres Gehalts für ihre Wohnung.
Ja.
Dann werden wir in 10 Jahren bei 65% sind. Das ist der Wahnsinn. Dann haben wir zwar eine Wohnung, aber wir können uns das Leben nicht mehr leisten. Wir können,
Und das bereits das Leben leisten, merkt man bereits jetzt in München. Wenn man sich die Armen anschaut und den Prozentsatz der armen Rentner, da wird es ja noch viel krasser. Weil wenn man überlegt, das hat vielleicht einer, ich mache es ganz grob, 2.500 Euro netto als Gehalt.
Ja.
Und er kriegt 1250 Euro in etwa Rente. Das kann gar nicht funktionieren.
Nein.
Und ich glaube, dass da irgendwann ein Sprengstoff drin ist. Und den wollen wir aber nicht.
Nein. Und wenn Sie jetzt sehen, und ich bedauere die Situation, die jetzt durch den Krieg von Putin losgetreten worden ist. Wir alle zahlen. Wir haben gestern gerade gehört, dass der Gaspreis drastisch steigt, dass Menschen eine Jahresmehrzahlung zwischen 300 und 1.000 Euro bezahlen werden müssen. Wenn Sie, wie ich, in den Rewe-Laden gehen und kaufen ein und dann staunen Sie, für wie wenige Teile auf dem Laufband Sie 90 oder 100 Euro ausgeben.
Ja.
So, jetzt sind ja aber die Rentner, aber auch junge Leute,
Berufseinsteiger.
Und es arbeiten nicht alle in der Entwicklungsabteilung von BMW. Es arbeiten Leute auch ganz normale Berufe. Und das ist die Mehrheit dieser Gesellschaft. Und diese Gesellschaft muss erhalten werden, denn sonst ist ganz München nur ein potemkinsches Dorf.
Das ist, Sie haben recht. Wenn man sich überlegt, ich plädiere immer dafür, dass ein Fließbandarbeiter bei BMW gut verdient. Aber das, was der verdient, müsste normalerweise Pflegepersonal, Kindergärtnerinnen, alle, die wo zur Infrastruktur gehören, in etwa auch kriegen. Das ist aber nicht der Fall. Und da kommt eine Schieflage zustande, die ist astronomisch. Und ich stehe auf dem Standpunkt, man muss in München noch leisten können. Sie haben ja angesprochen, das mit der Gasversorgung. Strom ist dasselbe. Wasser, alles steigt im Preis. Und das sind aber Unternehmen der Landeshauptstadt München.
Ja.
Die Landeshauptstadt München hat, so viel ich in der Zwischenzeit weiß, Bayerngas gekauft.
Mhm.
Und was hat das gekostet? Das ist also mit der Gewinnmarge mehr oder weniger gekauft worden. Sie müssen ja eins sagen, wo geht's hin?
Ja. Also wir sind von den Gaspreisen tatsächlich betroffen, weil das ganze Ensemble wird mit Gas beheizt. Also wir haben keine Gasherde.
Einzelöfen.
Also Zentral. Das ganze Ensemble wird, es gibt vier Stellen, an denen die Gasheizung installiert ist. Ich meine, es ist ja nicht nur dieser Teil, von dem ich eben gesprochen habe, diese 300 bis 1.000 Euro, sondern auch das tägliche, was Sie dazu zahlen. Also wenn Sie die Rechnung bekommen, werden Sie noch mal zuzahlen. Das heißt,
Sie haben das Lebensmittel angesprochen.
Ja.
Die sind in der Zwischenzeit teilweise um 20% gestiegen.
Ja.
Und wenn man sich zum Beispiel die Milchpreise anschaut und die angeblichen Getreidepreise, die also Obst und nicht Obst, sondern die Bäckereiwaren, das ist alles explodiert.
So, und jetzt kommt noch hinzu, und das ist auch für eine Stadt wie München zu bedenken, wenn die Gesellschaft durch die Situation, aber eben auch, um auf unser Thema zurückzukommen, auch durch diese extrem in München steigenden Wohnungen. Allein bei uns, die Schleißheimer Straße hoch, gibt es etliche Gebäudekomplexe, die zum Verkauf stehen und so weiter und wo Immobilienmenschen aktiv sind. So, all dieses wirkt natürlich auf das Geld, was die Menschen zur Verfügung haben. Was passiert? Die Leute können nicht mehr so einkaufen. Das heißt, die Läden sterben. Das ist egal. Eine Buchhandlung spürt das, ein Kleiderladen spürt das, ein Lebensmittelladen wird es dann auch spüren. Die Rewes werden es ein bisschen später spüren, aber der kleine Fleischer um die Ecke oder.
Den gibt es ja schon fast immer.
Und auch, ich habe das vorgestern gerade im Fernsehen gesehen, ein Bioladen, das war nicht hier aus München, aber der plötzlich feststellt, weil die Menschen weniger Geld haben, natürlich sagen, wir können da nicht mehr kaufen, wir müssen die Nudeln in Plastikhülle kaufen, weil wir haben gar keine andere Chance. Und wieder sage ich, bitte sorgt dafür, dass die Menschen, die hier in München leben, die gerne hier in München leben und immer gerne hier gelebt haben, die sich für die Stadt engagiert haben, dass diese Menschen eine Lebensmöglichkeit weiterhin behalten. Wenn die Stadt das nicht leistet, dann geht diese Stadt auf lange Sicht kaputt. Da wird Herr Reiter vielleicht nicht mehr da sein, aber der Nachfolger wird das Problem haben. Also fangt jetzt an, die Dinge zu organisieren. Fangt an, für die Mieter auch einen Schutz zu machen. Und wenn die FDP, wie wir ja hier in München wissen, immer wieder dieses Vorkaufsrecht blockiert. Es geht ja bei dem Vorkaufsrecht im Moment, ob real oder nicht real, aber es geht ja um die Formulierung. Das Gericht hat ja gesagt, die Formulierung, die ihr da gebildet habt, ist nicht wasserdicht. Also bitte macht eine andere Formulierung und arbeitet daran.
Ja, das wundert mich aber, weil es ist ja so, in der Verwaltung sind ein Haufen Juristen. Haben die das nicht zusammengebracht, dass man so eine Formulierung formuliert, die wo auch hip und stichfest ist?
Aber das kennen wir aus der gesamten Regierungsarbeit, ob Bundesregierung, Landesregierung, Stadtregierung. Das hören wir überall, dass Dinge plötzlich wieder von den Gerichten kassiert werden, weil sie so schlecht ausgearbeitet, so schlecht formuliert worden sind. Darüber will ich aber gar nicht reden, sondern ich will wirklich sagen, wir brauchen wir brauchen dieses Vorkaufsrecht. Und die FDP, das ist eine Partei, die bestimmte Menschen für sich einnimmt. Das ist ihr gutes Recht. Ja. Absolut. Aber sie kann nicht so wenig Verantwortung für die Gesamtheit der Gesellschaft in Anspruch nehmen, dass sie einfach verhindert, dass Menschen ihr übers Grundgesetz gewährte Recht auf Wohnraum verlieren. Ja, Denn wir hatten im Vorgespräch gesagt, wohin zieht man? Irgendwo zwischen Nürnberg und München aufs platte Land.
Sehr schön. Da kriegen sie ja nichts.
Ja, aber selbst wenn ich dort was kriege, was ist denn dann? Dann habe ich im Alter keine vernünftige ärztliche Versorgung. Das nächste Krankenhaus ist weit weg. Ich muss mit dem Auto zum Supermarkt fahren, weil er weit weg ist und so weiter. Das ist doch alles unlogisch.
Das ist eine Kette, die wo unlogisch ist. Sie haben es ja wunderbar gesagt.
Das ist vollkommen unlogisch.
Es ist in der Zwischenzeit ja so, ich bin ab und zu am flachen Land, dass also Edeka überproportional die ganzen kleinen Kramerläden in den Dörfern kaputt macht. Wenn man nach Niederbayern geht, dann muss derjenige, der wo in Niederbayern ohne Auto kann er gar nicht mehr existieren. Und wenn er ein Alter hat, das wo in unserem Alter in etwa entspricht, dann muss er die Nachbarn betteln, dass sie ihm was zum Essen mitbringen. Ja. Weil er kommt nirgends mehr hin. Sie haben das jetzt bereits wunderbar angesprochen. Man muss ja von dem ausgehen, die Landeshauptstadt München ist zu ihren Vermietern auch nicht sehr viel besser. Sie haben es wunderbar formuliert. Wir haben jetzt einen Mietenstopp. Und was ist, wenn der Mietenstopp aufgelöst wird? Dann kriegen wir schätzungsweise eine 15-prozentige Mieterhöhung. Keiner im Stadtrat weiß momentan, was eigentlich genau passiert. Das sind alles so Strukturen. Ich kenne mich nicht mehr aus. Yeah. Ich wohne jetzt seit, kann man sagen, 76 Jahren in München. Meine Großmutter hat schon immer gesagt, die Mieten in München sind für den arbeitenden Teil der Bevölkerung theoretisch nicht bezahlbar. Wir haben also 46 Jahre nach dem Krieg irgendwo verschlafen. Und Sie haben jetzt auch wunderbar angesprochen, was ist mit der Holding? Wer steckt hinter der Holding? Das weiß auch keiner. In München gibt es einen Haufen Gebäude, die sind verkauft worden und keiner weiß eigentlich, wer der Besitzer ist. Das ja, kann es nicht sein. Wir haben ein Steuerrecht, wir haben alles Mögliche, wir haben Notare, Grundbucheintragungen. Was passiert?
Also, das ist jetzt allgemein gesprochen, das gilt für die Auer Holding, glaube ich nicht. Der Herr Auer ist mit der Tochter von Herrn Seehofer verheiratet. Hm. Das ist sozusagen, also das ist eine Firma, die jetzt nicht sozusagen in Luxemburg sitzt. Das hat man ja hier in München viel, dass die Firmen in Luxemburg sitzen und über Schachtelfirmen überhaupt nicht erreichbar sind. Also auch für die Mieter zum Beispiel immer nur in der untersten Charge erreichbar sind. Das hatten wir, um wieder auf unseren Fall zurückzukommen, das hatten wir natürlich bisher nicht. Wenn wir irgendein Problem hatten, dann hat man bei der Firma Erl angerufen und dann haben die einen Handwerker organisiert. Und dann wurden die Dinge auch gepflegt. Manchmal dauert es, manchmal haben sie auch mal was schleifen lassen. Aber das war ein gutes Verhältnis. Und dieses gute Verhältnis, das wirklich die Firma Erl aufgebaut hat, das ist etwas, was ich mir von der Firma Auer einfach wünsche oder wir uns wünschen, dass dieses erhalten bleibt. Hey. Denn das Verhältnis von Vermieter und Mieter um so ein Ensemble wie unser unter Denkmalschutz stehendes, muss doch auch gepflegt werden. Und dazu gehören die Mieter genauso wie der Vermieter, dass die Welt stimmt, die Struktur bleibt, aber auch, dass die Dinge gepflegt werden, dass sie geschätzt werden. Wir haben einen Innenhof, mit einem wunderschönen Garten gepflegt worden ist. Aber dazu braucht es Menschen, die diese Welt auch schätzen. Wenn da nur Leute sind, die ihr Geld reinsetzen, dann haben wir das nicht mehr. Wir sind eine Gemeinschaft, die wirklich miteinander auch kommuniziert, die einer dem anderen hilft und so weiter, die Jüngeren den Eltern, Älteren und die Menschen, die sagen, wir wollen zusammenleben. Also eigentlich all das, was man über modernes Wohnen heute überall hört,
also halbe Dorfgemeinschaft, mehr oder weniger. Aber jetzt nur eine Frage dazu. Wissen Sie, wie viele Objekte die Firma Auer da in München besitzt?
Nein, das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß nicht.
Das wäre mal interessant, wie die da mit ihren Mietern umspringen.
Also ich weiß es nicht. Aber es ist eine Holding, also das heißt, haben nicht zwei Häuser. Nicht?
Nein, ist schon klar, das ist ein größeres Unterfangen, größere Firma.
Ja.
Ja, und da steckt die Tochter vom Herrn Seehofer auch mit drin ein bisschen.
Ja, ich will das gar nicht jetzt in dem Sinne politisieren. Die Tochter von Herrn Seehofer ist die Tochter von Herrn Seehofer und die ist nicht Herr Seehofer und Herr Seehofer ist jetzt sowieso auch im Ruhestand und so weiter. Da will ich gar nichts Politisches reinmischen. Aber es geht mir vielmehr darum, wirklich eine Kultur, also ich komme ja aus der Kulturarbeit, und wirklich eine Kultur zu pflegen. Und daran müssen alle beteiligt sein, daran müssen alle mitarbeiten. Und eben, das ist immer für die einfachen Menschen, die sagen, ja, wir machen doch alles. Aber es gehören alle Teile dazu. Und es gehört
Das ist eben ein Zahnrad, das muss ineinander greifen.
Ja, und das gab es früher. Wir kennen das ja aus vielen Häusern. Denken Sie an die Türkenstraße, wo der Ali Mitgutsch gewohnt hat und so weiter, wie das alles niedergemacht. Wir haben ja die schlimmsten Beispiele. Das heißt, wir stehen ja nicht zum ersten Mal vor so einem Dilemma. Das ist ja Quatsch. Wir haben die Erfahrungen ja gemacht. Und ja, in Berlin wurde ja dieses Vorkaufsrecht-Gesetz gebildet. Da hat man ja auch gesehen, ich habe viele Freunde in Berlin und weiß, wie die Mieten da drastisch steigen und so weiter. Also es gibt für alles Vorlagen. Und dann kann man nicht jahrelang oder jahrzehntelang da sitzen und sagen, wir können nichts machen. Nein, wir müssen Ideen bilden.
Sie müssen einmal davon ausgehen, ich war in Heidhausen, da ist so etwas Ähnliches passiert. Das war ein Objekt in der Pleisingstraße, ganz hinten beim Kloster. Der Besitzer, das war ein alter Herr, der hat sonst gesagt, der hat die Mieten stabil gehalten, hat sonst gesagt, ihr Jungen da im Haus, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich investiere nichts. Die Mieten bleiben stabil. Da waren in den oberen Geschossen waren ungefähr 8 alte Leute. Ja, und dann ist der alte Herr gestorben. Die Erbengemeinschaft ist nicht an uns herangetreten und hat gesagt, wir verkaufen das Objekt, wie viel wollt ihr zahlen? Das waren damals ungefähr 300.000 Mark gewesen. Das hätten wir drei Jungen leicht geschafft. Ja, das Haus ist an einen Herrn Glauder verkauft worden. Und das war ein Miethai. Ja. Der hat im Westend lauter solche Objekte gekauft, hat es modernisiert, aber in einem Zustand, das war sagenhaft, also nicht gut. Ja, und was ist passiert? Wir sind alle langsam ausgezogen und die alten Leute sind mehr oder weniger irgendwo abgewandert. Wir haben keinen Kontakt mehr gehabt mit denen. Aber die Stadt München weiß ja bereits, dass sowas immer wieder passiert. Und sie müssen da stärker einschreiten.
Und was,
kann nicht eine Firma wie BMW, die wo auf einmal eine Fabrik aus dem Boden stampft, ohne dass Werkswohnungen oder sonst was baut, die muss man in die Pflicht nehmen. Ja. Das tut man nicht mehr. Siemens ist aus Berlin da eingezogen und hat zu ihrem Werk, was sie in der Hofmannstraße aufgebaut haben, haben sie Wohnungen gebaut für ihre Mitarbeiter, die wo von Berlin runtergezogen sind und die wo in München auch Arbeit gekriegt haben.
Ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und dort war es ja sowohl bei den Zechen als auch bei den Stahlwerken war es ganz selbstverständlich, dass die Firma für ihre Arbeiter und einfach Wohnungen schaffte, kleine Häuser, diese typischen Ruhrgebietshäuser, Bergmannshäuser. Das war ja sogar ein Baustil, nicht? Also, aber nochmal auf einen Punkt, den Sie gesagt haben, zurück. Das kann natürlich auch passieren, dass einer sagt, ich mache gar nicht so viel, ich renoviere, aber ich renoviere nach Gutdünken. Nein, wir leben in einem denkmalgeschützten Gebäude, von absolut einmaligen Charakter. Und das bitte ich, dass die Stadt dieses ernst nimmt und wahrnimmt und auch die Denkmalschutzbehörde nicht sagt, wir haben da gar keinen Einfluss dran, wir können nicht da überall sein, wir können nicht reingucken in die vier Wände. Was ist denn das für ein Denkmalschutz, wenn sich keiner um den Denkmalschutz kümmert?
Was ist das für Behörde? Das ist die Frage.
Ja, aber
das ist die Quintessenz des Ganzen.
Aber was
ist... Aber das ist doch eure Chance. Wenn ihr merkt, da wird eine Wand rausgerissen, geht's zu der Behörde, die muss tätig werden. Ja. Wenn nicht, dann geht's wieder an die Presse.
Ja. Also das ist die, nur was mich dabei stört, man kann immer sagen, man hat kein Personal, man hat zu viel zu tun und alles. Ja, aber rechtfertigt das, den Denkmalschutz einfach schnöde abhanden kommen zu lassen? Es gibt in München offensichtlich keine wirkliche Chance, dass das Denkmalschutzamt, welche Unter- oder Oberbehörde das ist, ist mir piepegal. Aber ich möchte einfach, dass das Denkmalschutzamt seiner Aufgabe gerecht wird. Ja. Und wenn ich hier in dieser Sendung sage, da ist ein Gebäude mit allen en Detail und als Ensemble und als großer Bereich steht alles unter Denkmalschutz. Und Leute, kümmert euch darum, dass dieser Denkmalschutz erhalten bleibt und dem Gebäude sozusagen sein Leben rettet, dann muss doch die Stadt jetzt hellhörig werden und sagen, wir müssen da in der Schleißheimer Straße, Ecke Karl-Theodor-Straße, aktiv werden. Wenn das nicht passiert, dann tut es mir leid, dann versagt die Stadt München von Herrn Reiter bis zur Denkmalschutz-Unterbehörde komplett.
Ja, Sie sagen es wunderbar. Sie müssen ja sagen, Sie sind hier hervorragend. Mir gefällt die Angelegenheit. Wir bleiben am Ball auch noch. Wenn also da ein Denkmalschutzverstoß kommt, dann machen wir wieder eine Sendung.
Ja.
Dann sehen Sie an mich heran, dann schauen wir, dass wir nur mal was machen.
Ja.
Ist ganz logisch. Es ist in München teilweise bei anderen Sachen genau dasselbe. Wo ist die Aufsichtspflicht? Ja. Ich sage immer, die Aufsichtspflicht ist eine der Aufgaben der Politik, wenn Gesetze da sind, also in die Gesetze eingehalten werden.
Wie gesagt, es gibt eine Denkmalschutzpflicht, die gilt bundesweit, die ist klar geregelt. Und eine Behörde, so Zitat jetzt von einer anderen Mieterin, die dort angerufen hat und gesagt, wir können uns nicht um alles kümmern, wir kriegen das ja gar nicht mit. Da sage ich bitte, was ist das für eine Denkmalschutzbehörde?
Das ist ein Versagen.
Das ist ein Versagen. Und das kann Herr Reiter, das kann die Parteien im Stadtrat, das können Sie doch nicht einfach so stehen lassen.
Ja, die übergeordneten Behörden müssen ja dort tätig werden.
Ja, aber die sind ja nicht, die Denkmalschutzbehörde ist ja nicht mal verpflichtet, es nach oben zu melden.
Ja, nein, das ist klar, aber ich sage immer, ich habe es ja zuvor schon gesagt, passt auf, wenn da irgendwas passiert, geht es an die Land und dann geht es an die übergeordnete Behörde. Ja. Ganz einfach.
Ja.
Weil die hat versagt.
Ja.
Und die hat in München schon öfters versagt.
Aber, wieder zurück, es geht um Menschen, die in diesen denkmalgeschützten Gebäuden leben. Und wenn die Stadt sich nicht um die Dinge kümmert, versagt sie gegenüber ihren Bürgern. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch die Pflicht einer Stadt, dass sie für ihre Bürger sorgt. Und zwar für alle Bürger. Natürlich darf sie auch und soll sie auch für die reichen Bürger sorgen. Aber doch nicht nur. Sondern die Mehrheit unserer Gesellschaft sind doch ganz normale, schlecht bis mittelmäßig verdienende Menschen.
Für Münchner Verhältnisse sowieso.
Ja.
Ich muss ja noch auf der anderen Seite sagen, die Landeshauptstadt München ist ja selber ein gewaltiger Arbeitgeber.
Natürlich.
Die Stadt München hat ungefähr 60 Firmen, die wo also gewinnorientiert arbeiten.
Natürlich, klar.
Da gehören dazu.
Ja, das muss ja auch sein. Das will ich gar
nicht. Nein, das waren früher mal Abteilungen
mit
Abteilungsleiter. Und in der Zwischenzeit sind das Geschäftsführer und handeln auch wie Geschäftsführer.
Natürlich. Aber Sie haben es selber am Anfang gesagt, natürlich muss die Stadt ja auch Gelder einnehmen. Das heißt also, sie ist auch ein Wirtschaftsunternehmen.
Sie sind ja Steuerzahler. Ja, wir sind Steuerzahler, alle.
Ich will das nur immer gegeneinander stellen. Also mir ist es wichtig, niemanden zu verteufeln. Nur ein Versagen, so wie wir es gerade gehört haben, dass die Denkmalschutzbehörde sagt, wir kriegen das ja gar nicht mit, wir können uns auch nicht um alles kümmern. Bitte, das ist nicht entsprechend der
Auftrag, des Auftrags der Behörde.
Ja, das ist der Auftrag der Stadt, dass sie für einen Denkmalschutz sorgt. Ja,
dafür ist die Behörde da, die muss also tätig werden.
Natürlich.
Ja, so sehe ich.
Ja.
Es geht nicht um das, dass einmal der Verputz oder irgendwas reklamiert wird von der Behörde, sondern gerade so Objekte, wie Sie das sagen. Und da, wo Sie wohnen, die sind viel wichtiger.
Ja, klar. Ja. Also ich meine,
es sind ja Menschen, die da drin wohnen. Bürger der Stadt.
Wenn das nicht mehr funktioniert, dann können, wie häufig, dann können alle Gebäude von der Außenfassade schön alt aussehen. Und dahinter haben wir Betonklötze wie beim Berliner Schloss.
So etwas Ähnliches haben wir ja jetzt in der Fußgängerzone.
Ja.
Da, wo also entkernt wird, bis geht nicht mehr. Aber keiner hat gesagt, wie die Entkernung, wie, wie, wie wünschenswert die Entkernung sein könnte. Das war ja auch so ein Denkmalschutz.
Ich kriege das immer mit, wenn wir Besuch haben, dann geht man mit den Freunden in die Stadt und dann sagen die alle, oh, ist das wunderschön. Dann geht man die Sendlinger Straße hoch und sagt, oh, ist das alles wunderschön. Und ist das eine schöne Stadt? Ja, aber bitte guckt nicht hinter die Fassade. Hinter der Fassade gibt es Riesenblocks, die nur Beton sind und so weiter. Es ist nur die Fassade erhalten worden. Und da muss ich sagen, dann wohne ich lieber in Frankfurt, wo es ehrlich ist.
Naja, also ich muss ja noch eins sagen, weil jetzt sind wir bei der Fassade. Ich war vor kurzem in Nizza. Da hat ein Bekannter von mir eine Wohnung gekauft. Und ich muss ja noch eins sagen, die Innenstruktur, nicht bloß die Außenfassade, der Jugendstil, sondern innen drinnen, ist alles so erhalten, wie es damals gebaut worden ist. Ich muss ja noch eins sagen, die Architekten haben sich damals ja was gedacht. Das beinhaltet ein Wohnklima, alles Mögliche.
Und das ist ja das, wovon wir reden. Bei uns, kleines Beispiel, bei uns in den Wohnungen ist ein Parkettboden drin. Lange Dielen, also wirklich, die sind so dick, wirklich viele Zentimeter dick.
So
die sind in den Boden genagelt und so weiter. Das alles ist etwas Wunderschönes. Und das muss ja gesehen werden, das muss erhalten werden. Und all diese Dinge sind wichtig. Ich weiß nur als kleine Gegengeschichte, weil wir jetzt nun gerade so schön plaudern, aber in Berlin kenne ich eine Geschichte, da hat jemand aus so einem alten Haus eine Wohnung gekauft, hat diesen kompletten Boden rausgerissen und alles mit irgendwelchen Fliesenplatten gelegt. Dann ist er pleite gegangen, dann kam der nächste Käufer dieser Wohnung und alles wieder Retour. Aber das alte Holz dieses Parketts hat er natürlich nicht mehr gekriegt, sondern er hat jetzt mit neuem Parkett. Den Unterschied zwischen alten Dielenparkett.
Den Iren können sie ja nur fünfmal abschleifen, da passiert noch gar nichts.
Gar nichts.
Nein, der wird dann auch versiegelt und das gehört auch zur Struktur des Hauses. Das muss man erhalten.
Also,
so etwas Ähnliches habe ich bei mir auch. Ich habe auch so ein Parkett. Da hat einer mal ein Linoleum draufgelegt und in verschiedenen Räumen habe ich es selber aufleben lassen. Weil das Linoleum in einen Raum lasse ich, weil mit dem wollte man die Miete erhöhen.
Dem Parkett. Ja, es geht darum, dass man, wenn man solche Gebäude hat und wenn die Stadt solche Gebäude hat, es geht einfach darum, dass man eine Leidenschaft für diese Bausubstanz hat.
Ja.
Und Leidenschaft, das ist das, was uns antreibt, was uns weiterbringt, aber nicht nur einfach das Geld gemacht wird. Das kann es nicht sein.
Und jetzt haben wir das Schlusswort und Ihr Mieter leidet jetzt unter dem, was von der Behörde nicht vollzogen wird.
Na, wir leiden darunter, dass wir zunächst mal eigentlich in einer Angst leben, unseren Wohnraum zu verlieren.
Und das ist ein Wort Stress.
Natürlich.
Das halten verschiedene aber nicht aus.
Und je älter sie sind, wir haben jemanden, der ist über 90 Jahre alt, der ist natürlich, schätze ich, in fürchterliche Panik. Nicht? Weil der ist Rentner, der wird sich das nicht alles so leisten können.
Genau.
Und außerdem drückt es ja.
Und darum freue ich mich, dass ihr eine Mietergemeinschaft so schnell gegründet habt, wie es jetzt stattfindet.
Ja.
Und bleibt dahinter. Der soll nicht alles so machen können, wie er will.
Das
okay, das war das Schlusswort.